Liebe Hörerinnen und Hörer, wir müssen reden. Wir müssen über Jonathan Franzen reden, über das Jonathan Franzen-hafte, das seit 20 Jahren, seit die Korrekturen viele Leserinnen und Leser fesselt, gefolgt 2010 von Freiheit und 2015 von Unschuld.
Jetzt erscheint sein neuer Roman, er heißt Crossroads, im Englischen wie im Deutschen, erscheint auch gleichzeitig. Und wie die Vorgänger ist das ein Buch von einigem Umfang, einigem Gewicht, einiger Grausamkeit und einiger Komik. Und unser Kollege Paul Ingendey hat es für uns gelesen. Lieber Paul, schön, dass du Zeit für uns hast und dass wir dich anrufen können.
Ein großes Vergnügen.
Dieses Jonathan Franzen-hafte, gibt es sowas? Was wäre das? Und wie findet es sich überhaupt in diesem neuen Roman Crossroads?
Ja, ich grüble wirklich seit 20 Jahren drüber. Ich erinnere mich, dass ich vor 20 Jahren nicht zu den allergrößten Fans von Die Korrekturen gehörte und es jetzt vor ein paar Monaten beim Wiederlesen wirklich besser fand. Und das hat den Test der Zeit sehr gut überstanden, wie ich fand. Es ist der vierte Roman in Folge sozusagen seit 2001, seit 9/11 übrigens. In den Tagen erschienen ja Die Korrekturen. 20 Jahre, vier Romane und alle groß, alle dick. Und jetzt im Grunde ein Familienroman, der an Die Korrekturen anknüpft. Insofern ist wieder eine Radiografie einer, wenn man so will, disparaten, mit Konflikten befassten Familie ist. In diesem Fall aber in einem Milieu, das ungewöhnlich ist, nämlich ein Pfarrhaus.
Das ist Radiografie, sag mal gerade, was du damit meinst, bitte.
Ja, eine Röntgenaufnahme, das ist das alte Wort dafür. Ich bin ein Fan von alten Wörtern. Es ist wirklich er durchleuchtet tatsächlich die Familie, die aus 6 Mitgliedern besteht. 4 Kinder, die beiden Eltern, die Ehe der Eltern ist eigentlich im Eimer. Und das Pfarrhaus ist eigentlich der Kosmos seines Erzählens dort. Und der Titel Crossroads ist der Name einer Jugendgruppe in der Kirche, so mit Händchen halten und sich die Wahrheit sagen, keine Drogen nehmen und Abende mit Gitarre und so. Da strömen die Jugendlichen dieses Vorortes von Chicago hin und das ist das Attraktive. Und wir reden jetzt von den frühen 70er Jahren, das ist wichtig. Er geht 50 Jahre zurück in der amerikanischen Geschichte. Er will ja den großen Gesellschaftsroman immer wieder schreiben, als Familienroman. Und in diesem Milieu ist dieser Roman angesiedelt und das ist erstmal für uns ungewöhnlich, weil da kommen diese ganzen zeittypischen Dinge hinein, Vietnamkrieg, Liberalisierung, erster Sex, Drogen ganz stark und die Diskurse, die es damals in den USA gab.
Welche Themen und welche Motive, also wir haben jetzt das Religiöse schon genannt, die zeitgenössischen Themen, die eben sowieso immer aufpoppen und natürlich die Familie. Was sind denn die Hauptthemen, die in diesem Buch diesmal im Mittelpunkt stehen und wie werden sie variiert?
Ich habe das Gefühl, dass die Franzen-Familien jedes Mal noch ein bisschen kaputter werden, als sie schon sind. Denn gerade eine religiös grundierte Familie wie diese, es ist wirklich sehr viel von Gott und vom Glauben die Rede. Und diese Ehe ist im Eimer und die Kinder haben ihre Jewel. Ich muss die 4 mal nennen, einfach damit wir sie mal gehört haben. Es gibt diesen über 20-jährigen Clem, also Clement eigentlich als mit Hauptname. Der Clem, der studiert, aber dann sich plötzlich entschließt, aus moralischen Gründen sich für Vietnam zu melden, weil er nicht will, dass schwarze Jungs für ihn in den Krieg ziehen. Das ist er. Dann gibt es die darunter Becky, die den Glauben findet im Laufe des Buches, die ist 17, 18. Und dann gibt es noch drunter den Perry, einen hochintelligenten Sohn, der unendliche Drogen nimmt, der säuft und der kokst und der kifft. Das ist Problemkind mit einem IQ von 160. Und dann gibt es noch den Kleinen, also Judson, der keine große Rolle spielt. Eigentlich sind es die drei Größeren, die untereinander Konflikte haben, mit den Eltern Konflikte haben. Und dann ist da der Pfarrer, der eine Leidenschaft für eine Witwe entwickelt und dafür seine Frau erstmal hocken lässt. Das ist jetzt wirklich eine Skizze. Aber was dann passiert und was Franzen immer wieder tut, sind diese tiefen Bohrungen in diese Figuren hinein. Und eigentlich sind in dem Roman sogar Kleinromane verborgen, wenn man so will. Denn ich habe das mal gezählt, es ist wirklich 150 Seiten am Stück über die Vorgeschichte von Marion, der Ehefrau, die heute verfettet ist und der Pfarrer hasst sie, kann sie nicht mehr angucken und die dann aber in dieser 150 Seiten Passage wird die erzählt als problematische junge Frau, als fast, also als seelisch Kranke und ihre erste Beziehung. Und all diese Themen werden von Franzen eingewoben in dieses über 800 Seiten Teil. Ja, und das ist natürlich seine Art zu erzählen. Es ist der große Sozialroman, der jeder Figur Gerechtigkeit widerfahren lassen will und sie in all ihrer Widersprüchlichkeit zeigen will.
Zwischenfrage, über welchen Zeitraum wird denn eigentlich erzählt? Also es gibt natürlich immer wieder Rückgriffe, habe ich jetzt schon gehört, aber die eigentliche Handlung, die Kinder, die Eltern, ist das, wird das über längeren Zeitraum beobachtet oder ist das eigentlich eher so ein kurzer Abschnitt?
Ja, es sind dann schon wirklich 2 Jahre, die da erzählt werden, wobei es dann immer wieder Sprünge gibt. Es ist interessant, dass er sein Buch in 2 Großteile aufteilt. Er fängt an mit einem Großkapitel namens Advent. Wir laufen auf die auf das Weihnachtsfest zu. Und er endet mit dem Kapitel Ostern. Und auch das ist, wenn man so will, ein Rückgriff auf die Korrekturen. Denn da lief alles auf das Weihnachtsfest zu. Wer kommt nach Hause in dieser kaputten Familie? Und am Ende kam der verlorene Sohn nach Hause. Und auch hier kommt zu Ostern ein verlorener Sohn, der Älteste, nach Hause. Wir wollen natürlich jetzt nicht zu viel hier verraten, was in dem Roman präzise passiert. Aber das ist ein bisschen das Panorama, diese verschiedenen Lebenswege. Und dann wird unendlich viel geredet.
Es gibt ja noch einen Vergleich zu den Korrekturen, der gleich am Anfang frappierend ist, nämlich der Beginn mit einer Wetterlage. Also der Schwenk von einer Wetterlage in der Vorweihnachtszeit auf den Familienvater. In den Korrekturen sitzt er dann da im Keller, halb debil und pinkelt in Farbeimer, weil er nicht mehr die Treppe hochkommt.
Genau.
Hier bereitet er eine Fahrt mit der Frau vor, auf die er ein Auge geworfen hat. Seit den Korrekturen lesen wir Franzen als einen Autor, der den Familienroman in neue Höhen geführt hat und in Umfänge, die man aus dem 19. Jahrhundert kennt. Wenn wir kurz auf die Tradition in der er steht, wie steht er da, was macht er mit ihr?
Das ist eigentlich wirklich interessant zu schauen, wie schon der sehr junge Franzen in seinen 20ern, und er hat darüber in Essays auch geschrieben, wie er eigentlich natürlich als junger Autor dachte, ja, der Roman, der muss was zählen in der Gesellschaft. Und er hat vor 25 Jahren schon einen berühmten Essay geschrieben, der erzählte, wie kommen wir gegen die Fernsehwirklichkeit an? Und heute würden wir sagen, wie kommt ein Autor gegen das Internet und gegen die Social Media an? Also er hat sich sehr früh darüber Gedanken gemacht. Und was er dann eigentlich für sich daraus ableitet, ist, ich muss mit den Mitteln des großen Sozialromans arbeiten. Dazu gehört übrigens auch die Länge, über die wir gleich nochmal kurz sprechen müssen. Aber dazu gehört auf jeden Fall, eine packende Geschichte zu erzählen, zu konstruieren, diverse Schicksale und die miteinander in Beziehung zu setzen. Das ist die einzige Chance, so Franzen, wie ich ihn verstanden habe, die heutige Leserschaft überhaupt zu kriegen. Man kann sie nicht mit kleinen Geschichten, mit fein konstruierten oder aber mit Avantgarde-Übungen kriegen. Und das ist für ihn tatsächlich ein Erzählprogramm, das ich ein realistisches Programm nennen würde, aber auf jeden Fall in der Nachfolge von Tolstoi viel eher als Nouveau Roman oder amerikanische Avantgarde oder, also all diese Dinge sind für ihn Kunstübungen. Und in einem späteren Roman, in einem späteren Essay hat er auch eindeutig gesagt, gegen James Joyce, ja. Das ist ein solitäres Kunstwerk, das hat uns eigentlich nichts zu lehren, was das Erzählen betrifft. Und da hat er tatsächlich ja etwas geschafft und geschaffen, das kein Autor von halbwegs literarischer Qualität geschafft hat, nämlich den 800 Seiten Ziegelstein uns alle 5-6 Jahre hinzuknallen und diesmal auch in Deutschland und Amerika zur selben Zeit, damit diese beiden großen Märkte irgendeine Chance haben, den Franzen-Augenblick zu zelebrieren. In dem wir uns jetzt befinden, ihr und ich, wir befinden uns jetzt im Franzen-Augenblick 2021. Es gibt diese Wahnsinnsstelle, das muss ich euch kurz erzählen, wo eine der wirklich ekelhaftesten, aber auch hochkomischen Stellen, wo also Perry, der drogensüchtige 15-, 16-Jährige, der will koksen und die sind in einem Indianerreservat bei den Navajos und dann geht er oft in dieses kleine Scheißhaus Und er verschüttet ein bisschen Koks und er muss dann in der Siffe unten das Pulver retten. Das ist ein Franzen-Augenblick. Also das kennt man ja auch aus früheren Romanen. Ich überlege jetzt gerade, welcher ist es, Freiheit oder ist es Unschuld, wo der junge Typ sein Ehering verschluckt und er muss auf dem Klo einfach warten.
Freiheit.
Okay, das ist in Freiheit und ich will jetzt nicht weiter ausmalen, was dann in jener Nacht geschieht, aber ihr habt es noch vor Augen.
Mhm. Die Franzen-Augenblicke. Jonathan Franzen ist Jahrgang 59, das heißt 1971, in dem Jahr, in dem die Handlung seines Romans einsetzt, da war er 12. Was für ein Bild zeichnet er von den 70er Jahren und wie geht er mit ihnen um, mit der Counterculture, der Liberalisierung, dem Vietnamkrieg? Was für ein Panorama entwirft er, um seine Familie mitten hineinzustellen?
Sollte es Absicht bei ihm gewesen sein, dass wir das ganze Gequatsche, volle Ladung, Breitseite mitkriegen, dann hat er es geschafft, denn es wird wirklich unendlich über Gefühle und Empfindungen und dergleichen gesprochen, auch natürlich auch über Gott, aber es wird sogar über Vergebung gesprochen, es wird über Liebe gesprochen und es ist schon eine klare Diskursivierung des Innenlebens der amerikanischen Serie, ja, das ist einfach so. Und dann ist das Thema Sex für ihn ja in allen Büchern sehr wichtig, und zwar besonders da, wo Ungeschicklichkeit reinkommt. Da lernt also sowohl der inzwischen über 50-jährige Pfarrer, der lernt dazu, und zwar heftig, als auch die Kinder lernen die ersten Schritte. Und also Becky ist eine, die sich bewahren will für den Herrn, die hat Jesus gefunden in einer auch sehr, sehr schönen Szene, muss ich sagen. Es wird mir ein bisschen viel von Gott geredet dafür, dass die Charaktere nicht immer so viel Tiefe haben. Ich weiß aber auch gar nicht genau, wie man jetzt das in den Roman bringt, denn das war eigentlich die tiefste Frage, die ich in das Buch habe. Wenn man einen religiösen Roman schreibt, und das ist von der Thematik ein wirklich tief religiöser Roman, in dem Sinne, dass Religion und Gott sehr ernst genommen werden, auf eine Weise, wie wir das heute kaum noch oder gar nicht mehr haben, dann ist das ja nicht im Sinne von, er will uns bekehren. Nein, es ist eher, dass Religion wieder ein Thema sein sollte, indem wir 50 Jahre zurückschauen. Schauen wir mal auf unsere eigene entkernte, säkularisierte, entleerte Zeit und fragen uns, was hat denn Religion heute zu sagen? Und dann müssten wir wahrscheinlich auf die multireligiöse Welt schauen, die wir heute haben. Das war der Gedanke, den ich hatte, kam aber lustigerweise in keiner amerikanischen Rezension vor. Die amerikanischen Rezensionen haben das Buch hymnisch empfangen als großen Familienroman und den sanftesten Franzen, den es je gab.
Das muss man mit einer ganz sanften Stimme sagen.
Okay, genau.
Nun sind so Themen wie Verfehlung und Schuld und aber auch Vergebung und so weiter, also eigentlich im Grunde religiöse Themen, ja schon auch in den drei Ziegeln davor seine Themen gewesen. Jetzt geht er so nah ran an die Religion und die Gläubigkeit wie nie zuvor. Ich habe mich gefragt, nützt oder schadet dieser direkte Bezug seinem Umgang mit diesen Themen eigentlich eher?
Ja, ich bin damit auch noch nicht fertig, weil ich tatsächlich daran glaube, dass gerade so umfangreiche Bücher ein Nachleben in unserer Fantasie haben. Ich habe mich schon ein paar Mal bei mir selber als Leser geirrt. Ich dachte nach der Abschluss der Lektüre, ich weiß ungefähr, was ich von dem Buch halte und was ich darüber denke und was ich darüber sagen möchte. Das hat aber nicht immer dem entsprochen, was ich ein halbes Jahr später gedacht habe. Manche Bücher kommen dann zurück oder sinken tiefer und sagen noch etwas. Ich glaube tatsächlich, und das ist eine sehr einfache Aussage, die deine Frage gar nicht beantwortet, und dennoch gehört sie zum Thema, nämlich, dass die schiere Länge des Buches und die Intensität, mit der wir die Figuren kennenlernen können und nur auf diese Weise kennenlernen können, hat etwas damit zu tun, was er erreichen will. Er will sie in uns hineinsenken und ihre Problematik in uns hineinsenken und die Zweifel und die Kämpfe. Denn es sind wirklich alles unendlich gequälte und zermarterte Figuren, die auf der Suche nach ihrem Selbst sind. Und man kann das kaum gut paraphrasieren, ohne schwülstig zu werden. Aber Franzen meint das sehr ernst und er beugt sich auch wirklich über jede Generation in diesem Buch mit diesem Ernst. Und er bildet eben auch die ganzen Dialoge so ab, die mir manchmal wirklich viel wurden über diese Länge. Ich möchte kurz eine grandiose, wir wollen, glaube ich, gar nichts weiter groß nacherzählen, aber eine wirklich grandiose Szene, ein fast Tolstoi-Augenblick in einem unangenehmen Gespräch zwischen dem zweiten Pfarrer, der unsere Hauptfigur Russ ist, und seinem ja jüngeren Kollegen, mit dem er zerstritten ist seit 3 Jahren. Die reden miteinander, die fetzen sich und werfen sich an den Kopf, dass sie sich wirklich hassen. Und plötzlich geht der Jüngere hin und wäscht dem anderen die Füße. Also er nimmt ihm er schnürt die Stiefel auf, zieht ihm die ollen Socken aus, die müffeligen Priestersocken zieht er ihm aus und wäscht ihm die Füße. Das ist einerseits natürlich so krass, das Bild, und so deutlich, dass man sagen würde, es geht nicht. Und dennoch kommt er als Erzähler damit durch, weil er es kann, weil er es tatsächlich so platziert. Das sind seine besten Szenen, wo er Einfälle als Erzähler hat, die schlagend sind in ihrer Komik und auch in ihrer grellen Wirkung. Das hat mich immer wieder gepackt. Ich finde, es gibt zu wenig davon in dem Buch. Ich habe das ja schon angedeutet. Ich weiß nicht, wie es euch ging, was so ein bisschen so die Ausdehnung angeht und die, wenn die Dialoge losgehen, wenn die 3, 4, 5
Ich finde, er kommt auch damit durch, weil dieses grelle, überzeichnete, dieses betont performative ja nicht nur dem Schriftsteller zum Schriftsteller gehört, sondern zu dieser Figur, dieser Rickham Brose, der ist ja irgendwie das ist ja voller Hybris, diese Geste. Da dann so Jesus gleich jemandem die Füße zu waschen oder wie ein Papst es tut oder sowas. Also die Rollen, in diesem Moment hineinbegibt, die könnten ja größer nicht sein, und diese Geste der Selbsterniedrigung könnte keine größere Geste der Überhöhung gegen diesen zweiten Pfarrer sein. Das heißt also, das ist alles einerseits irgendwie in grellsten Farben gemalt, andererseits ist es ein Schritt, der zu den Charakteren ganz ausgezeichnet passt und zu der Satire dieses Buchs. Es ist also bei allem Ernst, den man Franzen zuschreiben muss, in dem, wovon er erzählen will, ist es ja komisch und böse und bitter und satirisch, wie man es sich stärker nicht vorstellen kann.
Ja, das ist richtig. Es gab nur eine, also was die Szene auch so stark macht, ist, dass der Ältere, dem die Füße gewaschen werden, ja wirklich zusammenbricht in dem Augenblick und schluchzt. Und da löst sich etwas. Und der Ältere hat natürlich auch erkannt, dass es, wie du gerade sagtest, die oberste Überheblichkeit und die demonstrierte Demut ist zur selben Zeit. Ja, er maß sich an, Christus zu sein, und zur selben Zeit tut er es und wäscht die Füße. Ja, also er nimmt hat die Hände und hat das olle Wasser und die Füße, die wir uns nicht genauer vorstellen. Übrigens stellt sich Franzen ja wahnsinnig gerne Peinlichkeit und das Abstoßende und das Schmierige und Klebrige vor. Also er liebt das. Und das ist natürlich auch ein Moment seiner Komik.
Ob es jetzt Sex ist oder ob es dass die Toiletten und Badezimmer sind, es ist die Masturbation. Es gibt so ein kleines Leitmotiv von Masturbation, was den Vater mit dem Sohn verbindet. Das hat natürlich große Komik. Und da ist er auch wirklich groß. Mit den Dialogen war ich vielleicht auch deswegen unglücklich, und da würde ich ganz gerne mal von euch hören, ob ihr das auch so seht. Die Übersetzerin ist eine großartige Übersetzerin. Ich glaube, sie hatte zu wenig Zeit, und das Lektorat auch. Es gibt zwar kaum Druckfehler, ich habe, glaube ich, überhaupt keinen gefunden, aber mir scheint, dass da sehr oft so, ich höre das Amerikanische so durch, und das macht die Dialoge für mich schwächer, als sie sein könnten. Das müssen wir, da ich die Übersetzerin seit langem verfolge mit ihrer Arbeit, die wirklich gut ist, kann ich mir nur denken, dass ein solches Riesenbuch, wenn das zeitgleich auf Deutsch erscheinen soll, dann muss unglaublich auf die Pferde geprügelt werden, um das durchzukriegen.
Interessant ist ja, sie hat bereits Korrekturen übersetzt, allein. Und da gab es noch keine Synchronizität zwischen deutscher und amerikanischer Ausgabe. Dann Freiheit und Unschuld, beide zusammen mit Eike Schönfeld. Da gibt's also durchaus offenbar das Bestreben des Verlags, da den einzelnen Übersetzer, die Übersetzerin zu entlasten und das auf zwei Paar Schultern zu verteilen. Und jetzt ist es wieder eine einzige Übersetzerin. Mhm. Also das, genau. Das haben sie schon mal besser gemacht oder da haben sie schon mal sich besser vorbereitet gegen diese Schwierigkeit oder gegen den Zeitdruck.
Ja, ja, das ist einfach ein logistisches Problem, wo natürlich der Verlag auch in einer großen, in so einer Marktpression ist. Er muss zur selben Zeit kommen, damit nicht die amerikanischen Rezensionen jetzt schon alles abfrühstücken, was überhaupt da ist an Interesse, und dann kaufen sich Leute das englische Buch, die es lesen können, und das deutsche hinkt dann so hinterher. Deswegen hat man wirklich diese beiden großen Märkte zusammen attackiert, und deswegen sind wir, wie ich vorhin sagte, am Franzen. Ja, am Franzen-Wochenende jetzt, ja, nach dem Sommer und bevor der Winter losgeht.
Auf deinen Franzen-Moment und auf die Einschätzung, die du in diesem ersten Franzen-Moment, bevor das Buch tiefer sinkt, wie du gesagt hast, zu sprechen kommen, würde ich gerne noch auf etwas antworten, was du vorhin gesagt hast, nämlich die Frage nach der Länge. Mir ist in meinen Lieblingsbüchern von diesen Vieren aufgefallen, dass er es schafft, mich sogar für Dinge zu interessieren, die mich nicht im Traum interessiert hätten. Ja, also den Korrekturen geht es irgendwann um die Kartografie des Eisenbahnnetzes in Amerika. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert.
Ja, ja, ja.
Und ich habe also gebannt über Dutzende von Seiten verfolgt, wie sich jemand dann um die Kartografie des Eisenbahnnetzes in Nordamerika kümmert. Und das hat mich gefesselt. Oder in Freiheit ist es dieses Schutzprogramm für diesen einen Singvogel.
Genau. Ja. Der auch in dem neuen Roman einmal genannt wird.
Mhm. Der kommt einmal kurz vor. Es kommen jetzt überhaupt keine Vögel vor, bis auf 6, 7.
Die werden nur kurz genannt, weil er natürlich weiß, dass die Leser darauf warten, ob er wieder was mit Ornithologie hat. Er hat es diesmal nicht.
Ja.
Aber du hast völlig recht, nur das mit dem Eisenbahnnetz ist interessant, weil es ist ja so stark an den Charakter des Vaters gebunden und an sein Ideal, seine Arbeit gut zu tun und die Eisenbahn als altes Fortbewegungsmittel für wichtig zu halten. Und das ist ja im Grunde die Demontage seines Lebenstraums, als man ihm sozusagen, ihn man rausdrängt, die Firma wird zerschlagen, und das ist ja sozusagen... Es wird nostalgisch aufgeladen und wir verstehen die Emotion, selbst die in der Beschreibung liegt. Aber ich gehe mit dir absolut, absolut d'accord, dass er es schafft, viele Themen in die Bücher zu bringen. Und ich glaube, da teilen sich die Geschmäcker. Ich weiß nicht, wie Andrea das sieht. Ich finde immer wieder Längen, auch außer in den Korrekturen. Aber ich finde in den beiden Nachfolgen und in diesem doch, ich hätte diesen Roman statt, sag mal, 800 Seiten lieber auf 650 gelesen.
Ja, in Unschuld hatte ich sehr große Ambitionen, da immer wieder mal was rauszustreichen. Das ist
einmal Redakteurin, immer Redakteurin.
Das ist tatsächlich so, ja. Ja, es ist leider wirklich so. Und ich hatte wirklich Zeit, ich habe es mit gebrochenem Bein gelesen und ich hatte wirklich nichts anderes zu tun. Aber ich dachte, also... Ob dieser Schlenker jetzt noch sein muss und jener Schlenker, da fragt man sich dann doch mitunter. Aber anscheinend folgen ihm die Leser gerne, weil sie seine Sprache mögen, nehme ich an. Und seine Art zu erzählen und immer wieder nach diesem kleinen Auffunkeln von Humor diesen Brotkrümeln dann folgen. Und somit hält er uns eigentlich immer bei der Stange, auch in den Längen.
Ja, das würde ich auch sagen. Was mich so interessieren würde, weil ich habe wirklich viel auch über seine Essays nachgedacht, weil er ja immer wieder sich äußert und er will eigentlich zeigen, wo er gerade steht, wo er mit seiner Ästhetik, mit seinem Schreiben steht, aber wo auch die Literatur in der Welt steht. Und das hat er immer wieder in den letzten 30 Jahren gespiegelt. Könnt ihr euch vorstellen, was es bedeutet, wenn man, er ist ja das Zentrum, das stille Zentrum der Franzen-Industrie. Ist er jetzt. Das war er vor 20 Jahren nicht. Er wurde es vor 20 Jahren. Und was heißt das für so einen, das neue Buch? Ich meine nicht nur unendliche Termine und repräsentieren und alles und einstehen für sein Buch, aber könnt ihr euch vorstellen, was es bedeutet für einen Autor, der sein nächstes Thema sucht? Welcher Druck das ist? Die Last des Repräsentativen, der Man of the Year war, oder mindestens jedenfalls auch nicht Man of the Year, glaube ich mal, auf dem Timecover war, als der Autor seiner Generation, wenn der sich wieder zu Wort meldet nach so langer Zeit. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, wie einer das aushält. Ein einzelner Kopf. Mhm.
Ja, und den Überdruss, den hat man ja auch ganz früh schon. Ich weiß nicht, ob schon zu Freiheit, aber ganz früh schon mitgehört. Also in seinen Äußerungen, in dem, wie rar er sich gemacht hat, in der Begeisterung für das Vögelbeobachten, die er wirklich herausgestellt hat, dann mit der er dann.
Und die Ablehnung des Internets und der sozialen Medien, die er ja wirklich mit sehr viel Skepsis von sich hält. Also da mischt er ja überhaupt nicht mit, im Gegensatz zu einigen seiner Zeitgenossen.
Und jetzt ist es ja sogar so, dass er nicht nur ein neues Buch rausgehauen hat, sondern dass er dieses Buch als Auftakt einer Trilogie ankündigt mit dem Titel Ein Schlüssel zu allen Mythologien. Größer geht's eigentlich jetzt wirklich nicht mehr. Was fangen wir mit diesem Versprechen an, Paul?
Ich habe mir helfen lassen. Ich habe mich wieder einer meiner wirklich Lieblingsromane des 19. Jahrhunderts, Middlemarch, erzählt ja von einer gescheiterten Ehe und dieser alte, vertrocknete Gelehrte, Casaubon, der schreibt an diesem Werk und bringt es nie zu Ende. Und seine Frau verzweifelt über diesen sterilen, trockenen Gelehrtentum, das in vergangenen Zeiten verharrt und nur Karteigarten stapelt, um es mal so zu sagen. Und das kann nur ein ironischer Hinweis natürlich sein, wobei ich es interessant fand, dass er jetzt mit dem Glauben so stark kommt. Ne? Das ist ja eine Mythologie. Sagen wir mal Jesus Christus und die christliche Religion oder sagen wir die protestantische, sogar die Täuferreligion, denn der Russ, die Vaterfigur hier, ist ja Mennonit. Ja, die kommen aus Europa vor 400-500 Jahren nach Amerika, sind damit, also die Mennoniten in der Welt sind, glaube ich, zu einem Drittel in den USA und zu anderen Teilen über andere Länder verstreut. Also eigentlich nimmt er die Religion, besonders die protestantische Religion, sehr, sehr ernst und vielleicht ist das eine der drei Mythologien, die er abarbeiten will. Ich bin nicht so sicher, wie ironisch das ist und wie ernst. Ich fand den Titel eher zum Fürchten.
Also mit Middlemarch im Hinterkopf finde ich ihn eigentlich tatsächlich wieder ganz, 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 also ich möchte jetzt nicht zauberhaft sagen, aber doch irgendwie so ganz berührend, weil da ist natürlich das Scheitern auch schon drin. Und das finde ich eigentlich ganz schön, dass man sich so ein Vorhaben setzt, was bekanntermaßen einfach gegen die Wand fahren muss. Es geht ja gar nicht anders. Und das ist ja eigentlich gar nicht so hoch gestapelt.
Es könnte sogar sein, dass er tatsächlich auf eine witzige, hintergründige Weise ein bisschen kokettiert, aber auch dann sich selbst ironisiert. Einerseits in dem Anspruch, so viel zu packen, nämlich als Erzähler, so viel zu zeigen und zu machen, wie wir der ernsten Literatur gar nicht mehr so recht zutrauen. Und zur selben Zeit zu wissen, dass es natürlich nur ein kleines Fragment, ein Ausschnitt sein kann und nur begrenzt in seiner Reichweite sein kann. Ich finde eigentlich diese Art von Ironie, die er gegenüber sich selbst als Erzähler hat, einen sehr einnehmenden Zug an seinem Schreiben, was man in den Essays auch nochmal sehr gut hört, weil er da mit seiner persönlichen Stimme spricht, wo er immer wieder gesagt hat, mein Leben ist wirklich nicht wichtig. Jeder Autor, jede Autorin schreibt aus dem eigenen Leben, aber hört auf nachzuforschen, wo die Übereinstimmungen zwischen meinem Leben und dem Leben meiner Figuren sind. Wir können natürlich auch sagen, er ist von der Ostküste weggezogen an die Westküste. Ich glaube A, weil er Ruhe haben wollte, B, weil es da die mehr Vogelbeobachtung gibt, weil er auch das bessere Wetter gibt. Der Mann ist jetzt auch 62, glaube ich, wenn ich richtig gerechnet habe. Ja. Und er ist auch ergraut, wie alle oder wie die meisten von uns. Und also ich sehe da auch so eine Art von leichter machen der Weltfigur Jonathan Franzen. Eigentlich auch auf sehr angenehme Weise, ja.
Eigentlich ist es ja auch so eine ähnliche Geste wie dieses Füßewaschen, ne? Das ist auch so groß und so überragend und too much, dass man es eigentlich wirklich nur ironisiert oder irgendwie abgespeckt noch betrachten kann. Ne?
Ich habe noch ein Interesse an Andrea, weil du vorhin sagtest, du hättest auch gerne mit dem Stift ein bisschen, weil ich mich nicht gefragt habe, an welcher Stelle. Wo würden wir denn rangehen? Also ich habe das vorhin schon mal gesagt, weil ich glaube, er erzählt die Dialoge so aus. Und ich bin eigentlich ein großer Freund von so einer Verdichtung im Dialog, dass noch irgendwas schwingt. Und die sagen immer alles. Und die machen das, die sagen es dann 3-4 Mal. Da finde ich einfach, gibt es Leute, die oder Autoren, die bessere Dialoge haben, die kompakter sind. Denn die Frage ist ja wirklich, wollen denn alle? Wir werden es in den nächsten Tagen sehen, wenn die Rezensionen, die kommen ja sehr schnell. Ich glaube, dass das Buch es in Deutschland schwerer haben wird als in den USA, weil es eben recht speziell ist von der Lokalität und auch von den Problemen, um die es geht. Das ist, man muss schon einige sehr amerikanische Spezialitäten, wie etwa solche Hüte, die du vorhin genannt hast, die muss man ja schon alle mitkaufen, um in die Geschichte einzutauchen.
Ja, auch diese Pfarrerfamilie ist, glaube ich, doch ein ziemlich spezielles Biotop, ne? Also das haben wir ja so in dieser Form. Also diese Art von Religiosität haben wir, glaube ich, einfach nicht so stark bei uns. Aber ich denke, dass es über die Familiengeschichte dann doch immer wieder geht. Weil Familie hat jeder Familiengeschichte funktionieren eigentlich immer. Ich kann mir das schon vorstellen. Und dann eben mit der Zeit dazu, Leute haben Schaffellmäntel und zottelige Haare. Und also die Zeit ist ja auch einfach sehr, sehr präsent.
Ist das unsere Form, dass wir sozusagen diese älteren Epochen jetzt irgendwie rekreieren wie eine Netflix-Serie? Ich meine, er ist, glaube ich, der einzige Autor von Format, der solche Verkaufszahlen, so eine Breitenwirkung, so eine Media-Coverage kriegen kann durch sein früheres Werk. Aber die Bücher haben auch diese programmatische Freiheit, Unschuld. Es sind ja Konzepte eigentlich, die da durch Familiengeschichten abgearbeitet werden. Und er stellt uns da immer wieder eine Aufgabe. Aber jetzt sind wir eben dabei, wir gucken 50 Jahre zurück. Und sicherlich ist die Frage in dem Buch auch, was heißt es denn, wenn wir die 70er Jahre anschauen? Was sagt uns das über heute? Da vielleicht ist das für uns ein Gedanke wert. Was sagt uns das denn über heute, wenn wir so auf die 70er gucken? Ich bin mir da noch gar nicht sicher.
Ich glaube, es gibt eine doppelte Strategie, sozusagen Moral oder Moralität zu verankern in dem Buch. Das eine ist, indem man eben in eine Zeit zurückgeht, in der sie vielleicht stärker angegriffen wurde oder die Tradierung von Moral stärker angegriffen wurde als je zuvor. Und zum anderen, indem man eben einen Moralträger, Vermittler, wählt mit einer Pfarrersfigur, der nicht nur sich selbst oder seiner eigenen Familiengeschichte diese Werte entnimmt, für die er einsteht, die er selbst nicht aufrechterhalten kann, sondern der eben damit dann in einer religiösen Tradition steht, in einer beruflichen Pflicht steht und so weiter. Also werden die Wurzeln, die das Werteverständnis dieser einen Figur hat, noch viel tiefer gesenkt und noch viel breiter ausgebildet.
Ja. Der Vietnamkrieg spielt ja wirklich, er läuft im Hintergrund ab, aber in der Bedeutung, die er für die damalige Gesellschaft hatte, ist er kaum da.
Das wäre jetzt auch ehrlich
ein bisschen darüber. Ja?
Das wäre jetzt ehrlich gesagt auch meine Frage, weil wir haben jetzt immer von den Tiefenbohrungen gesprochen. Aber mit dem Anspruch, einen Great American Novel, einen wirklichen Gesellschaftsroman zu schreiben, habe ich irgendwie noch nicht so ganz zu fassen gekriegt, was es jetzt eigentlich über diese Gesellschaft wirklich erzählt.
Ja, man könnte natürlich argumentieren, indem man über Familie und ihre Struktur und ihre Konflikte und ihre Brüche spricht, spricht man schon über die Gesellschaft. Aber tatsächlich ist, es werden wirklich nur ganz wenige Stichworte zu der wirklichen Politik damals. Ich glaube, der Name von Lyndon B. Johnson kommt einmal, vielleicht zweimal vor. Und dann gibt es eben dieses kleine Motiv, dass der älteste Bruder sich dann doch melden will und der Vater in seinem Pazifismus tief verstört ist. Und es kommt zwischen Sohn und Vater da zu einer bitteren Diskussion, die auch nicht geheilt wird im Laufe des Buches. Und dann gibt's halt diese typischen Franzen-Themen, dass dann jemand ganz weit weggeht. In diesem Fall geht der Clem nach Peru. In früheren Büchern war es Bolivien. Also das kann man dann auf der Weltkarte sich aussuchen, wo die Leute einfach, wohin sie fliehen. Und dann kommen sie eben ziemlich struppig wieder zurück. Und sie riechen nicht gut und sie haben auch kein Geld mehr, so wie der Chip aus dem Baltikum zurückkam zu Weihnachten und er roch wie Hacke und er hatte kein Geld mehr, kein Cent
in
mehr.
In den Korrekturen.
Genau. Mhm. Und also...
Dabei war Litauen so ein gutes
Geschäftsmodell. Es ist ein tolles Modell, es ist ja eigentlich auch ein witziges Motiv und natürlich nimmt er auch da Bezug auf Erzählmodelle des 19. Jahrhunderts. Das ist ganz prima. Es gibt keinen, der das so drauf hat wie er. Dass er so umstands... Hier ist mein Problem. Ich glaube, der Viktorianismus hatte gute Gründe, mit seinen 800 Seiten Romanen diesen Anspruch zu erheben, weil die Literatur tatsächlich der Gesellschaft sagte, wo es lang ging. Und es wurde auf sie gehört. Sie wurden auch so gelesen. Diese Autoren, Trollope und Dickens und andere, wurden so gelesen. Das ist heute nicht mehr der Fall und er probiert es trotzdem. Ja, ich finde aber auch, wie Andrea, dass es ein bisschen wenig Gesellschaft ist, die ich hier sehe. Ich finde es sehr privat, sehr regional beschränkt. Gut, die Native Americans kommen ein bisschen rein, die Navajos, aber es ist doch sehr zart.
Jetzt sind wir wieder ganz nah an deinem Franzen-Moment, nachdem ich dich immer schon fragen wollte die ganze Zeit, also dem Moment jetzt nach der einmaligen Lektüre, bevor das Buch tiefer sinken konnte. Was hältst du davon?
Ich finde es von den vier Büchern, finde ich es jetzt nach dem Lesen eher das Schwächste. Für mich ist Korrekturen immer noch die Nummer eins. Die beiden anderen finde ich, Freiheit und Unschuld, finde ich etwa auf der gleichen Höhe, mit gewissen Längen, die ich auch wie Andrea mit gebrochenem Bein oder auch nicht, wo ich rangegangen wäre mit dem Stück. Und hier wäre ich garantiert, hier hätte ich wirklich im Dialog sehr viel gestrichen und ich hätte 100, 150 Seiten rausbekommen. Also natürlich lohnt es sich, das zu lesen, sich damit zu beschäftigen und ich bin gespannt, was bei mir in den nächsten Monaten passiert. Ich glaube, es wird einige gehässige Rezensionen bei uns geben, weil wir einfach einen größeren kulturellen Abstand zu der Welt haben, die dort beschrieben wird. Und es ist vielleicht auch in Ordnung so. Wir müssen nicht alles kaufen, was den amerikanischen Stempel trägt.
Crossroads von Jonathan Franzen würde übersetzt von Bettina Abarbanel, erscheint am 5. Oktober im Rowohlt Verlag, hat 832 Seiten und kostet 28 Euro. Und wir danken Paul Ingendey ganz herzlich für das Gespräch. Vielen, vielen Dank.
Ich danke euch.
Mehr über Jonathan Franzen finden Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, in den Shownotes verlinkt und auf unserer Seite faz.net/bücher-podcast, Bücher mit UE.
Sie erreichen uns auch unter der E-Mail-Adresse bücher-podcast@faz.de, auch hier Bücher mit UE. Und Sie finden diesen Podcast nebst Gelegenheiten, ihn zu abonnieren, zu liken, zu bewerten und Sternchen zu geben, überall da, wo es gute Podcasts gibt. Auch bei Instagram finden Sie uns als @fazbücher, da natürlich auch mit UE. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
Bis bald.